Audio Now.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Noch im Februar dieses Jahres, kurz vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine, gab es diese Schlagzeile: Deutsche installieren 2021 so viele Gasheizungen wie seit 25 Jahren nicht mehr. Das wäre natürlich auch ohne den Krieg und die darauf folgende Energiekrise eine schlechte Nachricht gewesen. Denn vor allem wollen und müssen wir beim Heizen ja wegen des Klimas umrüsten.
Und von 100 Deutschen haben im vergangenen Jahr 70 beim Heizungskauf sich für eine Gasheizung entschieden. Das sind Zahlen des Bundesverbands der deutschen Heizungsindustrie. Und wenn man sich auf der Webseite die Grafiken anschaut, ja vor allem beim Gas und auch beim Öl, macht es den Löwenanteil aus bei Heizung. Der Anteil von zum Beispiel Wärmepumpen ist ja immer noch relativ gering.
Das dürfte sich ja vielleicht bald ändern, denn die Energiekrise wird viele zum Umdenken zwingen, zumal die Bundesregierung ja die Gasheizung aus Deutschland verdammen will. Ein entsprechendes Gesetz ist in Arbeit und dürfte ab 2024 kommen.
Ja, um euch vielleicht ein bisschen vorzubereiten auf unser heutiges Interview, kurz erwähnt, es gibt in Deutschland 4,4 Millionen Ölheizung, Tendenz abwärts aber. Gasheizung 6,8 Millionen, 1,2 Millionen Wärmepumpen. Da liegen wir aber in Europa weit zurück. Und Pelletheizung gibt es noch relativ viele, 570.000.
Deutschlands Heizungsanlagen sind im Schnitt übrigens 17 Jahre alt. In 40% der Wohnungen sind die Heizungen sogar 20 Jahre und älter und sollten deswegen ausgetauscht werden.
Tja, zurzeit ist es aber leider ja so, dass wenn man eine Wärmepumpe einbaut, verlagert man ja eigentlich nur das Problem von Gas auf Strom. Zurzeit kommt man da eher vom Regen in die Traufe, wie es so schön heißt. Es sei denn, man hat ausreichend Solarenergie, um die Wärmepumpe zu betreiben.
Welche Heizungsart zukunftssicher ist? Wärmepumpe, Solarthermie, Pelletheizung, Brennstoffzelle, Blockheizkraftwerk. Es gibt eine Menge. Wir haben heute einen Gast, der uns die Frage beantworten können sollte. Und wie immer, denkt daran, uns zu folgen, uns zu abonnieren, uns zu bewerten. Und jetzt viel Spaß.
Viel Spaß.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Wir freuen uns, dass heute Philipp Pauster bei uns ist. Hallo Philipp.
Hallo.
Ja, hallo, ich grüße euch.
Es ist ein bisschen Tradition bei uns. Wir stellen einmal ganz kurz unsere Gäste vor, damit auch jeder weiß, mit wem wir es zu tun haben. Und fast 15 Jahre lang warst du Profi-Basketballer, auch interessant, für die zweite Bundesliga unter anderem, aber auch in den USA gespielt, an der Texas A&M University. Wirtschaft und Finanzierung studierte, ganz bodenständig und seriös gearbeitet, unter anderem in einer schwedischen Strategieberatung, heute auch als Speaker unterwegs, da haben wir uns auch kennengelernt, aber das Allerwichtigste natürlich für dich, Temondo, das hast du 2012 gegründet und bist dort eben CEO.
Kommt die Verbindung zum Heizen durch die Arbeit bei der schwedischen Strategieberatung? In Schweden kann es ja kalt werden, ich
weiß nicht. Ja, absolut. Also es ist auf jeden Fall ein sehr schlauer Gedanke von dir. Tatsächlich hat Schweden die zweithöchste Prozentzahl von Wärmepumpen in Relation zum Häuserbestand. Und da, ich will jetzt hier nicht das ins Thema direkt reinspringen, ihr sollt ja hier leiten, aber eines der Klischees über Wärmepumpen ist ja, das funktioniert ja in der Kälte nicht. Ja. Ne? Und da ist es immer sehr schnell erläutert. Jetzt ratet mal, wo es die meisten gibt. In Norwegen, am zweitmeisten in Schweden. Und da ist der Winter mal ordentlich kälter. Das kann ich bestätigen, denn ich habe da 2 Jahre gelebt. Der Bezug zum Heizen ist ja auch kein Bezug zum Heizen eigentlich immer gewesen, sondern Bezug zur Energie und Energiekosten. Und das in der Tat habe ich am eigenen Körper sozusagen oder im eigenen Erleben in der Zeit, in der schwedischen Zeit erlebt. Da war ich sehr viel in Afrika und das war mein sozusagen faktischer Zugang zur Energie, denn ich habe da großen Mobilfunkanbieter beraten und der auch Netze baut. Und da hat man halt in Afrika damals gesehen, dass es ganz viele Menschen schon mit dem Handy gab und die keins hatten, waren die, die außerhalb des Stromnetzes lebten. Und so habe ich dann ja auch anschließend meine erste Firma gegründet, weil es irgendwie mir klar wurde, dass ich eben nur mit alternativen Energiequellen günstigen Strom dort produzieren kann, wo es kein Stromnetz gibt. Und nur so wird es gelingen, dass eben auch die allerletzten 1,5 Milliarden noch ein Handy haben und damit Teilhabe haben am zum Beispiel Banking in Afrika.
Und dann kam noch der Film von Al Gore dazu.
Der war davor. Und ich habe auch nicht Ich habe auch nicht 15 Jahre Profi-Basketball gespielt, sondern irgendwie 5.
Ach, guck.
Aber ich habe in Summe 15 Jahre Basketball gespielt.
Siehst du, jetzt können wir die ganzen Artikel korrigieren, die da falsch in der Welt rumschwirren.
Mit 15 oder 16 habe ich dafür noch kein Geld bekommen.
Aber vielleicht stimmt das ja. ihr habt damit ja mal angefangen, mit der Umrüstung von Öl auf Gas, bevor ihr die ganze Krise kam. war das, wenn ich das richtig gelesen habe, und das stimmt vor allen Dingen, Umrüstung von Öl auf Gas, warum seid ihr nicht dabei geblieben? Ich meine, wir haben noch etliche Millionen Ölheizungen. Da ist ja noch so viel zu tun. Da kann man wahrscheinlich gutes Geld verdienen. Entsorgen gleich noch mit und dann noch neu einbauen, das ist doch...
Absolut. Also wir haben angefangen damals, weil wir gesagt haben, wir haben da, ja, sehr international gelebt zuvor und auch gearbeitet, Florian, mein Co-Gründer und ich. Und wir haben uns dann halt Deutschland nach Fukushima angeschaut und gesagt, was passiert eigentlich jetzt mit dem deutschen Energiemarkt? Und haben festgestellt, naja, wenn wir jetzt irgendwie Atom abschalten, werden wir kurz darauf Kohle abschalten müssen. Das kam ja dann auch so, zumindest haben wir es dann beschlossen, weil ja erstmal durchs Abschalten von Atom CO2 nach oben schießt im Strommix. Und wenn das passiert, brauchen wir irgendwie einen totalen neuen Kraftwerkspark. Und der wird irgendwie nicht großteilig sein, sondern wird kleinteilig sein. Und der eine kleinteilige Kraftwerkspark, den es im Jahr 2012 schon gab, waren halt die 16 Millionen Heizungen, die es in Deutschland damals gab. So, und dann haben wir gesagt, wie kriegen wir denn da irgendwie mal CO2 reduziert? Und eben reduziert und nicht auf Null gefahren. Ne? Also damals war unser Mindset noch nicht, lass uns das mal auf Null fahren. Das ganze Thema Klimaneutralität in 2045 ist ja erst eines der letzten 2-3 Jahre, dank Fridays for Future. Und damals ging es darum, lass mal reduzieren. Und wenn ich jetzt von Öl auf Gas wechsle und auch noch Solarthermie hinzuschalte, dann reduziere ich so 50-55% des CO2. Und das war damals, das fanden wir damals cool. Ne? Und heute sind wir halt weiter und sagen, reduzieren reicht nicht, sondern es muss null werden. Und null werden at scale, also in der harten Skalierung, geht halt nur mit der Wärmepumpe. Und deshalb sind wir so auf der Wärmepumpe und übrigens nicht erst seitdem der Krieg ausgebrochen ist, sondern beschlossen haben wir das und auch losgelegt mit dem Piloten und so haben wir in 21. Und rückwirkend hätte ich es gerne 1-2 Jahre eher getan, aber es ist, wie es ist. 21 haben wir losgelegt und dann hart gelauncht im Juni diesen Jahres.
Ich würde mal behaupten, längst nicht jeder weiß genau, was ist jetzt eigentlich eine Wärmepumpe. Wo kommt denn da die Wärme her?
Entweder aus der Erde, das wäre dann eine geothermische Wärmepumpe, oder eben aus der Luft, das ist dann eine Luft-, meistens Wasserwärmepumpe. Die meisten Heizungen in Deutschland laufen ja auch mit warmem Wasser. Das heißt also, irgendwie muss dieses warme Wasser erheizt werden. Und das macht zum Beispiel eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, indem sie die Energie, auch wenn es kalt draußen ist, also auch wenn es irgendwie 0 Grad sind oder auch minus 5 sind, ist ja trotzdem noch Energie in der Luft vorhanden. Die trifft auf einen Kompressor, der eine Kühlflüssigkeit halt eben so komprimiert und dann wird sie durch die Wärme, dehnt sie sich aus und das, da, so entsteht dann halt die Energie und die Wärme, die dann auf einen Wärmetauscher trifft und dieser Wärmetauscher heizt das Wasser. So, und je kälter es ist, desto sozusagen besser muss dieser Kompressor sein, weil natürlich immer weniger Wärme in der Luft oder in der Erde ist. Und deshalb ist der Kompressor das wichtigste Einzelbauteil einer Wärmepumpe, sozusagen mit einer gleichen Wichtigkeit wie zum Beispiel die Batteriezelle bei einer stationären Batterie als Beispiel. Da steckt die Forschung und da steckt die Performance.
Okay, und wie kommt es denn, dass in Deutschland immer wieder die Geschichte so diskutiert wird? Ab minus 5 Grad geht da nichts mehr. Liegt das eher an den restlichen Komponenten, dass das so ist in Deutschland oder... Liegt es doch in der Technik?
Ne, es liegt schon an der Technik. Es kommt auf die Wärmepumpe an. Ne? Okay. In der Tat, für viele Wärmepumpen trifft das zu, dass die dann eben dann ja übrigens auch nicht, ist ja nicht die Konsequenz, dass dein Haus kalt ist, sondern dass eben nicht mehr über die Wärmepumpe, das Wärmepumpaggregat geheizt wird, sondern jede Wärmepumpe hat auch eine Heizspirale, ne, die dann halt eine Effizienz von 1 hat. Also ich tue ein Teil Strom rein und ich kriege ein Teil Wärme raus. Ihr werdet wahrscheinlich Wasserkocher in der Küche zu Hause haben. Also genauso funktioniert das dann eben auch. Mhm. Und die heizen dann immer noch dein Haus. Ne? Das ist nur teuer, weil du halt deutlich mehr Strom dann brauchst. Und was ja die Wärmepumpe ist, die ist ja ein Energiewunder. Eine Wärmepumpe hat so eine Effizienz von 1:3 bis, ja, wenn es mega ist, 1:5. Aber so 1:3 bis 1:4 kannst du halt je nach Bauart annehmen. Das heißt, ich tue einen Teil Strom rein und kriege 3 bis 4 Teile Wärme raus. So rechnet sie sich eben auch, weil ja Strom eigentlich teures Gut ist. Aber wenn ich eben 3 Teile bis 4 Teile Wärme rausbekomme, rechnet sich das eben sehr schön.
Ihr seid ja mit LG eine Kooperation eingegangen bei Wärmepumpen. Warum LG und nicht mit irgendeinem deutschen Hersteller? Oder ich meine, okay, das ist mal eine Frage, die man sich dann relativ schnell stellt.
Hast du eine Stereoanlage?
Nee, habe ich gar nicht.
Ist die von Grundig? Oder war die von Grundig?
Ich habe keine Stereoanlage, das ist ja schon Jahre nicht mehr. Ja, ich höre keine CD.
Ja, Philipp, aber das ist ja, da kennst du... Nein. Ich glaube, da wäre das Auto... Beispiel treffen, aber in Sachen Audio sind wir ja schon wieder Jahrzehnte weit entfernt. Ne? Also Bei Auto hätte ich dir recht gegeben, fährst du ein Auto, dann fahre ich ein deutsches Auto, ja, klar.
Absolut, aber es gab auch mal, Siemens hat ja vor gar nicht so langer Zeit nur Handys hergestellt, ne? Also sozusagen ist, also warum, die Antwort ist die, wir haben einen total rationalen Vorgang gemacht, einen mehrstufigen Beschaffungsprozess, wo wir halt, so wie man es halt macht, wenn man für viel, viel Geld beschaffen wird, über eben diverse Datenabfragen und Tests und Produkttests und so weiter, die Produkte getestet haben. Und da gab es einen Sieger in diesem dreistufigen Verfahren und der heißt LG, weil sie zum einen eine Wärmepumpe haben, die eben einen wahnsinnig starken Kompressor hat. Das ist bei denen ein Produkt, was sie selber herstellen und auch die Forschung und Entwicklung selber machen. Und deshalb können sie eben bis minus 15 Grad, um die Frage zu beantworten. Die kann halt eben bis minus 15 Grad. Und damit, das war uns wichtig, weil sie damit Geld spart für unsere Kunden. Also nur ganz spät kommt der Heizstab zum Einsatz, wenn überhaupt in diesem Land. Also es wird ja nicht mehr so furchtbar oft. Bei euch im Rheinland ja sowieso nicht. Aber selbst in Berlin, wo es früher zu meiner Unizeit noch die sibirische Peitsche gab, die kommt ja nicht mehr so regelmäßig. Also minus 15 Grad haben wir ganz selten in Deutschland. Das ist ein Grund. Sie konnten liefern, das ist ganz wichtig. Wir wollen ja vom Launch im Juni diesen Jahres bis Weihnachten nächstes Jahres haben wir das Ziel, 10.000 Wärmepumpen zu verbauen. Das heißt, ich brauche auch erstmal 10.000 Stück. Und 10.000 Stück können nicht viele liefern. Ne? Also um euch, ein Bild zu geben, ne? Wenn du ein wirklich guter Kunde eines Heizungsherstellers bist, dann verbrauchst du vielleicht so 15, 20 Stück im Jahr. Dann bist du wirklich schon ein richtig guter Kunde. Und in Zeiten vom knappen Angebot könnte man fast argumentieren, ist eine volkswirtschaftliche Aufgabe, das Angebot woanders herzuholen, ne? wenn es nicht hier vorhanden ist. Sonst müssten ja die existenten Spieler das irgendwie in unserem Fall 500 tollen Kunden wegnehmen, die Wärmepumpen, und ist die Frage, ob sie es machen würden. Ne? Also es ist eine Kombination aus super Produkt, natürlich auch gute Konditionen, wir kriegen 10.000 Stück mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit.
Okay, wenn ich jetzt bei euch anrufen, wenn ich denn durchkomme, wann kriege ich denn dann die Heizung?
Wenn du heute anrufst, ich meine, ich würde dir empfehlen, geh mal erstmal in unser Frontend, dann ist es auch egal, ob einer ans Telefon geht, das wäre sozusagen unser Zielprozess, ja.
Wir sind doch in einem Technologie-Podcast.
Wollte gerade sagen, ja. Da gibst du uns halt, dann beschreibst du ja bei uns auf unserer Webseite so, was du heute hast und wo du gerne hin möchtest. Und dann rufen wir dich an. Auch da ist der Prozess innerhalb des ersten Tages, je nachdem wie voll es ist, manchmal wird es auch zum zweiten Tag.
Und macht einen Termin, ne?
Dann gehen wir noch ein bisschen in so eine Erstberatung und dann kommt ja dann auch tatsächlich ein Vertriebler vorbei, ein Planer, und weil wir ja auch eine Außeneinheit platzieren müssen, ist eine Raum-zu-Raum-Heizlastberechnung machen. Das ist ganz entscheidend. Ne? Der zweite Klischee der Wärmepumpe ist ja, ich brauche unbedingt eine Fußbodenheizung.
Genau.
Das sagen ja auch ganz viele Deutsche. Wird ja auch ganz hartnäckig in manchen Zeitungen noch geschrieben. Und das stimmt nicht. Was ich brauche ist, weil ja die Wärmepumpe eine geringere Temperatur liefert. Die kann halt eben nicht so ohne weiteres hohe Wassertemperaturen, sondern sie liefert eher geringe. Das ist sehr verträglich mit einer Fußbodenheizung. Von der stimmt das, dass es besonders gut ist mit der Fußbodenheizung. Aber schlussendlich ist entscheidend, wie groß sind deine Heizkörper in Relation zu deinem Dämmverhältnis und der Größe eines Raumes. Und das müssen wir checken. Und wenn wir das haben, dann wissen wir ganz genau, welche Räume da funktionieren und welche nicht. Die allermeisten funktionieren ja. Wir haben ja einen sehr jungen Häuserbestand in Deutschland. Das ist also meistens der Fall, aber manchmal eben nicht. Da müssen wir halt einzelne Heizkörper tauschen. Und dafür brauchen wir dann schon eine physische Begehung. Und dann, wenn du dann sagst, ja, mag ich, dann kriegst du dein Angebot, drückst auf den Knopf und sagst, ja, mag ich, dann ist es je nach Landesteil aktuell eine Frage von 4 Wochen bis, wenn du ganz Pech hast, dann sind das zurzeit 4 Monate. 4 Wochen bis 4 Monate sind wir.
Das geht ja noch.
Wenn ich kurz noch einschreiten darf, nachhaken darf. Frauke ist, glaube ich, ein bisschen im Nachteil hier, weil ich mich...
Ich habe kein Haus, Entschuldigung.
Weil ich mich seit Monaten damit befasse, und mein Sohn macht ja gerade eine Lehre im Heizungsbau.
Oh, wow. Sehr, sehr gute Wahl, sehr gute Wahl. Dann ist so, ist da...
Ja, aber dann kenne ich das Problem auch, dass jeder Heizungsbauer so seine Spezifirma hat, mit der er zusammenarbeitet. Mhm. Da ist Puderos, der andere macht Wiesmann, der nächste Weiland oder was auch immer. Und das ist das Problem. Und das weitere Problem ist, ihr lebt ja wahrscheinlich davon, dass ist auch sehr günstig immer, darüber kann man ja gleich noch reden, dass ihr da so eine Art Standardisierung bräuchtet. Ich habe Ähnliches erlebt im Solarbereich, wenn man Enpal zum Beispiel als Beispiel anruft und sagt, hey, ihr bietet doch hier an per Miete, und ja, da macht man ein Foto vom Haus und dann heißt es, ja, ihre Dachfläche reicht nicht aus, weil das nicht dann Standard ist für die. Die brauchen da ihre 30 Quadratmeter oder was auch immer und dann, sonst geht da nichts. Dann wird, ist es bei euch nicht ähnlich? Das heißt, wenn ich jetzt aus einer Reihenhaussiedlung komme und dann passt die Gegebenheit nicht, dass die Wärmepumpe kann nicht direkt am Haus installiert werden, muss erst eine lange Leitung in den Garten oder, dass sobald es den Standard durchbricht, ihr dann lieber Abstand von nehmen oder wie ist das bei euch? Könnt ihr auf jede Gegebenheit reagieren?
Ist ja im Kern eine Company-Building-Frage, die du stellst. Ne? Also ja. Wenn das oberste Gebot für ein Wachstumsunternehmen die Skalierung ist, in einem Markt mit deutlich mehr Nachfrage als Angebot, würde ja der Anbieter ehrlich gesagt sogar richtig handeln, wenn er sagt, ich konzentriere alle meine Ressourcen auf genau diese Kunden, denen ich am schnellsten und am effizientesten helfen kann. Ne? Also von daher würde ich das volkswirtschaftlich nicht kritisieren, was du da gerade beschrieben hast. Ja. Wir sind aber auch leider im Kern Heizungsbauer und damit lieben wir die Komplexität. Also das leider ist nicht auf Heizungsbauer bezogen, sondern auf unseren Hang zur Komplexität. Wir haben so den Longtail, weil Heizungsbau ist ja viel longtailiger und viel vielfältiger als PV. Ne? In der Tat ist ja PV handwerklich planerisch deutlich einfacher als gehe an ein existentes hydraulisches System, was irgendwie 150 Jahre alt ist, ja, und nehme was raus, was er seit 30 Jahren sitzt und baue was Neues ein. Das ist also hat ein ganz anderes Risikoprofil und Komplexität. Und das heißt, wir können Komplexität und Risiko. Und das führt leider auch dazu, dass wir gerne den Longtail machen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir dich abdecken können, die ist größer, dass wir uns die Komplexität zutrauen und weil wir das auch gelernt haben, wie wir damit umgehen. Aber es gibt Regulatorik, die uns Grenzen setzt. Mhm. Also bei deinem Beispiel, Reihenhaus. Bundesweit gilt folgende Regel: Kein Haus, also jedes Haus muss zum nächsten Haus 3 Meter Abstand haben, es sei denn, es ist eben ein Reihenhaus, aber ich darf kein neues Bauteil errichten, welches nicht mindestens 3 Meter Abstand zum Nachbarn hat. Und da fallen halt Reihenhäuser raus. Und dann gibt es noch die lokalen und regionalen Geräuschemissionsregeln. Und deshalb, das hatte ich vorhin vergessen, die LG-Pumpe ist auch sehr leise. Das heißt, sie vergrößert unsere Zielgruppe. Ich kann also näher an den Nachbarn ran mit der Pumpe, mit der Außeneinheit, als mit vielen anderen Produkten. Aber auch das müssen wir klären halt. Also in einem Reihenhaus wird es in der Tat knapp. Und das gilt es auch noch, da braucht man eine Güterabwägung. Also wenn wir mal als Zielbild haben, es sind 15, 16 Millionen Wärmepumpen in diesem Land, dann brauche ich halt eben auch eine Lösung für diese ganzen vielen Reihenhäuser. Und im Moment sagen wir halt, nee, es muss überall leise sein. Also entweder muss ich mit Schallschutzhauben arbeiten, die sind noch nicht so schön. Die kann man vielleicht noch schöner machen, können auch wir sicherlich schöner machen. Das kommt uns bestimmt auch eine Aufgabe zu. Aber im Moment müssten wir diesem Reihenhaus noch Nein sagen wahrscheinlich, wenn es so eng bebaut ist. Das stimmt schon.
Also braucht es am Ende doch noch mehr vom Gesetzgeber, ja. Spielraum. Du hast ja auch mal gesagt, dass am Ende nicht Gesetze helfen, CO2 zu reduzieren, sondern der Markt regelt das. Aber irgendwo hat es seine Grenzen.
Na total. Also die Regeln setzt ja schon der Staat. Ne? Das ist ja seine Aufgabe. Ne? Aber dann innerhalb dieser Regeln ist es Aufgabe des Marktes, PS auf die Straße zu bringen. Ich sitze ja an diesem Wärmepumpengipfel. Das ist ja eine Zusammenkunft von so knapp 30 Akteuren auf Einladung von Robert Habeck, um halt eben an diesem Ziel zu arbeiten und sich der gemeinsamen Mission, haben wir uns alle verschrieben, auf 500.000 Wärmepumpen im Jahr 2024 zu kommen. Die brauchen wir auch mindestens, um halt das Oberziel 6 Millionen zu erreichen in 2030. Und da ist es ja genau so, das ist der richtige Ort, um diese Dinge anzubringen. Ne? Weil das sind ja genau Sachen, die jetzt nur wir wissen so genau. Weil kein anderer verbraucht ja so viele Wärmepumpen. Also wir können sehr genau auflisten, welche Regeln Sinn machen aus unserer Sicht und welche Regeln wir jetzt auch ändern würden. Und das können wir dann zumindest vorschlagen.
Ihr sagt ja, glaube ich, auch so ein bisschen, ihr digitalisiert so ein bisschen die Branche. Inwiefern, was macht ihr anders als andere?
Ja, da würde ich sagen, nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich stark. Ne? Das ist ganz, okay. Das ist ganz wichtig. ist auch Teil unserer DNA. Das allererste, was wir gemacht haben, als die dann ja in Summe 3 Gründer sich zusammengefunden haben, war halt Software zu schreiben. Und es ist folglich sozusagen Teil unserer, ja, einfach unserer DNA, unserer Perspektive. Und naja, die Haltung ist, wir wollen alles digitalisieren, was nicht zwangsläufig der Mensch machen muss. Und zum Beispiel für eine konventionelle Gasheizung müssen wir auch gar nicht eine physische Begehung machen. Also wir können genug Datenpunkte sammeln, zum Beispiel per Fotos, Videos und so weiter, aber auch mit den Kunden zusammen. Machen sie aber, weil die meisten Kunden das bevorzugen halt als Beispiel. Aber Beispiele sind, dass wir halt anhand eines Algorithmus planen, der produziert halt eine Stückliste, die ist halt sozusagen Einzelkomponenten scharf, eine Zeitvorgabe für das Bauvorhaben und so komme ich halt auf den Preis in Echtzeit. Jetzt verändere ich was an meiner Planung, weil ich jetzt vielleicht doch eine Solarthermieanlage haben möchte und dann habe ich halt in Echtzeit wieder einen neuen Preis. Und das sind also Vorgänge, die jetzt, um bei diesem einen Beispiel zu bleiben, konventionell sehr lange historisch gebraucht haben und die können wir halt sozusagen in Echtzeit. Und das bedeutet auch, dass ich nicht Fachleute zu Heizungsplanern machen kann, weil ich ja durch die Software da sicherstellen kann, dass kein Mist gemacht wird. Und das ist wiederum auch wichtig, denn wir sind ja in einem Land mit Fachkräftemangel, also es ist auch in unser aller Interesse, dass Nicht-Fachleute, die durch gute Schulung natürlich laufen, dann in der Lage sind, eben das komplexe Produkt zu verkaufen. Das ist ein Beispiel auf der vertrieblichen Seite, aber es gibt, wir laufen auf einer sehr großen Prozessplattform, wo die ganzen Fördermittelprozesse drin sind, wo die Schornsteinfegerprozesse drin sind und.
Ganz kurz, wo du Fachkräftemangel sagst, könntest du theoretisch auch eine Heizung einbauen, eine Wärmepumpe?
Ich selber nein. Ich kann es noch beschreiben, aber ich kann es nicht. Ich bin auch tatsächlich sehr patent.
Ja, ist auch sehr kompliziert, kann ich. Besteht Ihnen ja. Wir hatten natürlich gesprochen, der Markt kann es regeln, der Staat muss was regeln. Andere waren ja der Meinung, einige Politiker auch, die Technologie rettet uns am Ende. Die Wärmepumpe kann uns ja nicht retten, weil einfach zu viele Wohnungen und zu viele Angegebenheiten, wir haben Gasetagenheizung auch und so weiter, da kann ja nicht jeder sich eine Wärmepumpe hinstellen oder irgendwas machen. Was gibt es denn noch? Es gibt ja so viele Technologien noch auf dem Markt wie Wasserstoff und so weiter. Könnte es denn nicht auch Sinn ergeben, es wird ja schon getestet, Wasserstoff beizumengen, könnten nicht irgendwann alle Gasheizungen auch umgerüstet werden auf Wasserstoff und dann haben wir sie alle ausgebaut und dabei wäre es doch so einfach gewesen?
Nee, ist ganz erfolgreicher Lobbyismus, den du da gerade beschreibst, macht null Sinn, ne? Weil grüner Wasserstoff, dann kannst du dir ja diverse Studien angucken, wie lange der Hochlauf dauern wird. Also die ersten vielen Gigawattstunden. Und da reden wir wirklich, wie viel Strom, ich habe die Zahlen nicht drauf, aber ich glaube, um irgendwie eine Gigawattstunde Wasserstoff brauchst du, ich weiß jetzt nicht genau, 3 Gigawattstunden Strom oder so, um das herzustellen. Auf jeden Fall nochmal ein Faktor von X. Die werden zu Recht in Hochtemperaturanwendungen landen. Also da, wo ich eine offene Flamme brauche, weil ich wirklich hunderte, wenn nicht gar tausende von Grad brauche. Stahlproduktion, Zementproduktion, BASF, das Beispiel kennen wir jetzt inzwischen alle. Es würde volkswirtschaftlich null, aber auch wirklich null Sinn machen, dieses seltene Gut für etwas anzuwenden, für das ich ein Ersatzprodukt habe, eine Alternative habe. Und das ist halt in der Hauswärme so. Da kann ich halt 16 Millionen Einfamilienhäuser weitestgehend mit Wärmepumpen beheizen. Mehrfamilienhäuser hast du recht, da braucht es noch Hardware-Innovation. Da haben wir noch keine gute Antwort. Also bei der Gasetagenheizung hast du völlig recht. Ich könnte natürlich aber jetzt schon auch sagen, ich baue die Gasetagenheizung alle aus und mache eine Wärmepumpe und als Zentralheizung in den Keller. Das könnte ich heute schon tun, hat halt entsprechende Kosten. Aber wenn ich unbedingt bei der Gasetagenheizung bleiben möchte, dann gibt es diese Antwort noch nicht. Das stimmt absolut.
Apropos Kosten, man kann ja auch mieten inzwischen.
Absolut.
Und ich habe da so ein tolles Wort auch gelesen, Wärme-Contracting-Lösungen. Aha.
Ich dachte, ihr vermietet nur oder verkauft ihr verkauft auch?
Nee, wir vermieten nur. Die Wärmepumpe ist ausschließlich in der Miete zu haben. Konventionelle Anlagen, da kannst du wählen, aber der Wärmepumpe sagen wir, wollen mindestens 2 Jahre in die volle Verantwortung. Die kürzeste Mietlaufzeit sind 2 Jahre, aber 2 Jahre wollen wir das Ding komplett in unserer Verantwortung haben, weil es ja per Definition immer die Erstwärmepumpe ist. Ne? Wir wechseln ja von Fossil auf Wärmepumpe und 2, 10 und 15 Jahre sind die 3 Laufzeiten, die der Kunde wählen kann. Ja, wenn du Wärmecontracting auf unserer Webseite gefunden hast, hast du es auf unserer Webseite gefunden, dann würde ich sagen, dann sind wir immer noch nicht ganz am Endkunden dran. Das ist ja ein Fachwort.
Nee, habe ich nicht bei eurer Webseite gefunden.
Okay.
In einem Artikel.
Na, in einem Artikel, dann wäre es ja okay. Wenn es Fachartikel ist, das
Bei den Kollegen vom Handelsblatt, von daher. Schöne Grüße.
Gut, das wäre jetzt keine Fachpublikation, aber fachsprachlich machen wir genau das. Wir machen Service Contracting. Wärmecontracting, ist etwas, wenn ich auch Strom und Gas gleich anbiete. Also bei Wärmecontracting verkauft man eine Kilowattstunde Wärme, bei einem Service Contracting verkauft man ein laufendes Stück Heizung.
Aber wieso mieten? Also wieso verkauft ihr nicht? Weil sich dann mehr Leute leisten können, oder?
Ja, also zwei Gründe. Ne? Den einen sagst du gerade. Eine Wärmepumpe kostet, es hängt natürlich wieder total ab, wie groß ist das Haus, wie groß ist die Pumpe, die du einbaust und so weiter. Aber sagen wir mal 30.000 Euro. Und 30.000 Euro haben jetzt einige deutsche Hauseigentümer, aber eben nicht alle. Wir wollen aber, und unser Purpose, also warum wir morgens aufstehen, ist gemeinsam machen wir Wohnen klimaneutral. Und wir wollen halt, dass idealerweise alle Menschen die Chance bekommen und in unserem Fall dann möglichst viele Hauseigentümer, egal, also losgelöst vom Barvermögen. Und das sozusagen Gute ist ja, durch den Anstieg der Gaspreise, den wir jetzt erleben, auch wenn sie jetzt bei 12 Cent ja gedeckelt werden für die nächsten Jahre, ist es so, dass natürlich der wirtschaftliche Vorteil einer Wärmepumpe in Relation zur Gasheizung brutal zugenommen hat. Und wenn du jetzt einfach sagst, ich habe keine Investkosten, sondern ich zahle zum Beispiel 170 Euro dann im Monat, für dann eben 15 Jahre. Und dann ist ja die Frage, sparst du nicht sofort sogar mehr als die 170 Euro? Ja, dann würde es ja sozusagen ab dem ersten Monat sich rechnen für dich und es wäre sozusagen No-Brainer zu tun. Und in der Tat liegst du da ungefähr, wenn der
Welchen Strompreis hast du dafür zur Grunde gelegt?
So, wenn, jetzt kommt die Regel, wenn der Strompreis, der darf maximal dreimal so hoch sein wie der Gaspreis. Wir waren da kürzlich, jetzt ist halt Gas wieder runtergegangen. Ne? Und deshalb ist ja auch übrigens eine Regierung, hatte da auch eine Güterabwägung zu treffen. Du willst ja eigentlich, dass Gas teuer ist. Aber natürlich gibt es soziale Verwerfungen, die du musst das Volk schützen, dass sie halt nicht zu extrem werden. Ne? Aber perspektivisch ist es ja sozusagen aus ökologischer Sicht zumindest richtig, dass Gas teurer wird. Aber es, da muss natürlich jeder mitkommen können.
Ist dreimal, sagst du, weil du ja sagtest, der Wirkungsgrad ist dreimal so hoch.
Korrekt.
1:3, deswegen. Okay, wenn ich jetzt.
Also er ist ja sozusagen, weil eine Gasheizung keinen Wirkungsgrad von 1 hat, sondern von 0,9 ungefähr, ist es sozusagen 3,2 reicht, würde halt auch reichen. Und jetzt gibt es Wärmepumpenstromtarife, die sind nochmal einige Cent günstiger als konventionelle Stromtarife. Und die nächste Entwicklungsstufe wird ja sein, wie mache ich dir denn deinen Strom noch aktiv günstiger?
Ja, Solar.
Ja, und da gibt es Solar als Möglichkeit. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, die zunehmende, jetzt wird es ein bisschen nerdy hier, die Volatilität in den Strommärkten, die wir haben. Wir haben ja eine massive Zunahme der sogenannten Regelfälle. Das heißt, dass die Stromnetzbetreiber eingreifen müssen, weil eben nicht mehr die 50 Hertz vorliegen. Stromnetz muss immer bei 50 Hertz Spannung liegen. Und die schießen natürlich, diese Regelfälle schießen gerade nach oben über die letzten Jahre, weil wir den Zubau der Erneuerbaren haben. Und das heißt, es muss öfter eingegriffen werden. Das führt auch dazu, dass ich eine höhere Volatilität auf dem Strompreis habe. Und das kriege ich perspektivisch als Gesellschaft nur gelöst, indem ich jetzt auch anfange, die Nachfrage zu flexibilisieren. Das heißt, wir werden in eine Gesellschaft kommen, wo Strompreise flexibel sind, einfach weil es einen wirtschaftlichen Nutzen geben wird, zu sagen, hey, bitte mach doch mal jetzt die Wärmepumpe an und nicht genau dann, wenn ganz viele andere auch was tun halt. Und so eine Wärmepumpe kannst du halt eben auch für 4 Stunden mal ausmachen. Die hat ja einen Wasserspeicher, der daneben steht. Da steckt ja die Energie dann drin. Und da steckt also jede Menge Fantasie darin, was man mit dieser Wärmepumpe machen kann, dass ich dir den Strom aktiv günstiger mache.
Ja, genau. Darüber verbreche ich mir auch schon seit einigen Wochen auch hier als Journalist die Rübe. Es geht um Windkraft, Windräder, die abgeschaltet werden. Mhm. Gerade zur Mittagszeit. Die drehen sich nicht. Wir bezahlen die alle. Wir bezahlen letztes Jahr 800 Millionen Euro für nicht laufende Windräder, die trotzdem bezahlt werden. Wenn jeder im Umkreis von Windrädern im Keller einen Pufferspeicher hätte, also einen Wärme, wie du sagst, so einen Wassertank, der einfach dann beheizt würde zur Mittagszeit, könnten wir so viele Probleme lösen. Wir könnten wahrscheinlich alle Atomkraftwerke und Gaskraftwerke abschalten, wenn wir flexibler wären, wie du sagst, in der Nachfrage. Ne? Also das haben wir jahrzehntelang ja verschlafen, dass jeder Eigenheimbesitzer oder am besten einen Wärmespeicher unten im Keller hat oder irgendwas, was Energie speichern kann. Ob die schneller.
Ja, genau, davor ist sogar noch das Ding Smart Meter. Mhm. Ne? Also das war ja, ist ja ein Vorgang, wo die Ausführung tatsächlich ja beim Staat lag. Ist ein reguliertes Produkt und ist kaputt geredet worden in diesem Land. In anderen Ländern, unter anderem in so Ländern, denen man, jetzt mal um im Klischee zu bleiben, mitunter gar nicht so viel Execution zutraut wie Italien. Da gibt es Millionen von Smart Mietern seit ewigen Zeiten schon. In Ländern wie Schweden natürlich sowieso. Und das bedeutet, dass sie das ja alles jetzt schon können. Die können mit flexiblen Preisen arbeiten und Anreize setzen, eben die Nachfrage zu shiften halt, ne, da wo eben der.
Also digitale Stromzähler, mein.
Genau. Sprichst du so digitale Stromzähler. So, und jetzt gehe ich aber bei dir ja nach Hause und verbaue ja bei dir eine Wärmepumpe. Und das ist ein großes, komplexes, teures Projekt. Und da kann ich auch noch einen Stromzähler übrigens verbauen. Ne? Und das heißt, ich kann dich sozusagen schon mal in diese Zukunft da reinheben. Und ich habe den Pufferspeicher, genau wie du sagst. Und wenn ich jetzt sozusagen einen digitalen Stromzähler habe, ich habe einen Pufferspeicher, ich habe eine Wärmepumpe und dann fehlt mir nur noch ein flexibler Stromtarif oder eben ein Algorithmus, der die Wärmepumpe genau dann einsetzt, wenn der Strom halt eben günstig ist. Absolut. Und das kannst du weiterdenken und sagen, dann hast du vielleicht ein E-Auto noch eines Tages. Viele E-Autos können jetzt schon bidirektional laden, also die können sich auch entladen. Und so eine E-Auto-Batterie hat ja gerne mal 80, 90 Kilowattstunden. So große stationäre Speicher haben vielleicht 10 Kilowattstunden. Das heißt, du hast sehr große Batterien in Autos im Vergleich zu Stromspeichern, die im Keller stehen. Und die Photovoltaikanlage. Und all das kommt jetzt zusammen. Und ich mache das ja schon lange genug. Ich habe es ja gesagt, 2012 gegründet. Davor habe ich auch im Cleantech-Umfeld schon 2 Jahre gearbeitet. Also seit 2010 bin ich in diesen Märkten. Und es wird schon wahnsinnig lange über diese Themen gesprochen. Und jetzt passieren sie alle. Mhm. Weil wir jetzt halt einfach zum einen verstanden haben, dass wir offensichtlich zu viel Gas verbrauchen und vor allem zu viel davon in einem Land gekauft haben und zum anderen einfach Strom und Gas teuer sind. Also Strom war schon immer teuer in Deutschland im Vergleich zum europäischen Nachbarn. Gas war halt immer unfassbar billig. Und jetzt ist beides teuer. Und auf einmal machen halt diese Modelle alle Sinn.
Macht dich das dann, diese Lage dann jetzt trotz allem auch etwas optimistischer, dass dieses Ziel klimaneutral Wohnen dann etwas näher rückt, als du es vielleicht noch vor ein paar Jahren gedacht hättest?
Also ich glaube, es gibt ja, wie gesagt, Zielzahlen, die sowohl auf der europäischen Ebene von der Kommission formuliert wurden und in Deutschland halt von der Bundesregierung und teilweise auch wirklich vor dem Krieg. Ne? Die sind auch losgelöst. Also Habeck hat seine ganzen Zielzahlen vor dem Krieg formuliert. Und da hat er ja teilweise einfach nur, ich will jetzt nicht nur sagen, aber hat einfach natürlich die großen Thinktanks angeguckt, was haben die ermittelt. Auch der BDI hat Studien gemacht, also auch Sozialwirtschaftsverbände haben ja erneuerbaren Ausbaustudien schon gemacht vor einigen Jahren. Und die haben alle ungefähr eine ähnliche Sprache gesprochen, wenn ich jetzt mal Wärmepumpen nehme. Ne? Die haben gesagt, wir wollen so, manche haben 4 gesagt, manche haben 6, manche haben sogar 7 Millionen gesagt, 6 Millionen Wärmepumpen bis 2030. Und jetzt bin ich ja aktuell damit beschäftigt, zu sagen, okay, ist das möglich und was ist unsere Rolle dabei? Und da ziehen wir sehr viel Energie raus, dass wir halt zeigen, dass bei all der Komplexität, die ihr ja auch schon in dem Gespräch hier angerissen habt, halt, dass es eben doch möglich ist zu skalieren, ne? Diesen Vorgang zu skalieren. Und wenn wir da voranmarschieren und das zeigen, das tun wir ja gerade recht gut, dann werden andere folgen, das war immer so. Und dann hast du, glaube ich, eine gute Chance, auf diese Runrate von 500.000 zu kommen. Ne? Und bei der Photovoltaik sind ja die Ausbauziele noch aggressiver. Da wollen wir, glaube ich, 210 oder 32 Gigawatt ausbauen oder haben bis 2030. Das sind unfassbare Ausbauziele und Wind an Land genauso. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Aber auch bei der PV auf dem Dach, da bin ich auch sehr optimistisch, dass uns das gelingt. Da sind jetzt viele Unternehmen entstanden. Das fließt viel Geld in diese Märkte. Das sind auch übrigens Märkte, die weitestgehend von Wachstumsfirmen dominiert werden und gar nicht so sehr von den großen etablierten Unternehmen. Und ich glaube schon, dass wir da genug Momentum haben bei all den Technologien, die wir eben schon haben. Ne? Und dann braucht es halt auch noch ein paar Technologien, die wir noch nicht haben. Ne? Die müssen noch entwickelt werden.
Jetzt habe ich noch eine Sorge. In Deutschland, wir haben das auch im Intro ja erzählt, im Schnitt sind die Heizungen 17 Jahre alt. Mhm. Und wenn heute der Schornsteinfeger kommt und die Heizung überprüft, also meine ist ja, glaube ich, ja, keine Ahnung, 20 oder älter, der sagt jedes Mal, die ist super. Die ist läuft super. Brauchst du nicht ausbauen, alles toll. Wie wollen wir denn die Leute überzeugen? Also ein System rauszuschmeißen, sagt ja jeder, ja. Warum soll ich ein System rausschmeißen, was funktioniert und nee. Auch noch effizient ist? Ne?
Das sagt man ja auch beim Auto, ne? Ja. Das nachhaltigste Auto ist das, was gerade auf der Straße ist. Ja. Ne?
Genau. Ja. Und jetzt gibt es auch Gerüchte am Markt, so ein bisschen kann ich ja vorweggreifen. Angeblich, Habeck arbeitet ja an einem Gesetz, 24 soll ja dann ein Gesetz kommen, was diesen Umbau weg von Gasheizung hin zu erneuerbaren Energienutzung betrifft. Sollte man das jetzt mit dem Vorschlaghammer machen? Also es gibt dann auch Gerüchte, ja, theoretisch kann es so weit kommen, dass verboten wird, dass alte Heizungen wieder repariert werden. Also ich kann mit ein paar Pumpen austauschen und hier und da nochmal einen Brenner austauschen. Da kann ich auch noch 10 Jahre leben oder 15. Ähnlich wie bei der Glühlampe damals, erinnern wir uns. Was hältst du davon, die Leute quasi zu zwingen, innerhalb von den nächsten 10 Jahren ihre Heizung auszutauschen?
Ja, also erstmal muss ich sagen, top recherchiert, also auch, dass du das Beispiel mit den Schornsteinfegern gebracht hast, ja. Denn das ist ja so ein schönes Beispiel für einen Interessenskonflikt. Also welcher Schornsteinfeger würde eigentlich jemals hin zu einer Wärmepumpe raten? Denn die Wärmepumpe braucht ja keinen Schornstein mehr, die hat keine Abgase.
Der Schornsteinfeger als natürlicher Feind.
Ja, ist so. Und der Schornsteinfeger hat genau einen Auftrag, der übrigens ihm 35 von den Nazis, das gebietshoheitliche Aufgabe, die 35 den Schornsteinfeger gegeben wurde, sind ja alles Monopolisten in ihren jeweiligen Gebieten. Man betreut so 2000 Wohneinheiten als Schornsteinfeger. Die Aufgabe dafür zu sorgen, dass das Ding anständig verbrennt. Eben so sauber oder so dreckig, wie es verbrennen soll. Und ob es absolut betrachtet sauber oder CO2-arm ist, ist nicht Aufgabe des Schornsteinfegers. Der muss nur überprüfen, ist das sozusagen so wie angekündigt. So, und da das aber eine hoheitliche Aufgabe ist und ja auch noch eine Uniform trägt, haben wir ja alle Respekt vorm Schornsteinfeger. Ist auch im Normalfall ein hochsympathischer Mensch halt. Ne?
Die haben auch einen Hut auf, oder?
Ja, der klebt mir so einen Aufkleber ran, dass das Ding noch
so in Ordnung ist. Hochsympathischer Mensch. So. Ja. Und der hat übrigens heute schon die Aufgabe bei allen Heizungen, die älter als 30 Jahre sind, das ist heute schon gesetzt, die müssen ausgebaut werden. Ich habe noch nie einen Anruf von einem Schornsteinfeger bekommen. Als größter Heizungsbauer des Landes baut man bitte ein paar Heizungen aus, sind erst 30 Jahre, habe ich gerade festgestellt. So, ja. Also das heißt, es ist ein schönes Beispiel für, du musst dich als Gesellschaft immer mal ab und zu mal hinterfragen, willst du Besitzstandswahrung oder willst du auch mal eben aufbrechen? Und zu aufbrechen gehört auch immer ein bisschen verlieren. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, die Hersteller von Telefonzellen hatten offensichtlich keine Lobby. Denn die armen Hersteller von Telefonzellen müssen ja alle arbeitslos geworden sein. Und ich habe wirklich, also die hatten aber keine Lobby. Es gab keine Demo hier in Berlin, dass die Menschen durch die Straßen gelaufen sind. Hört auf mit diesen Handys! Hört auf mit diesen Handys! So. Also, wir sind ein altes Land und dieses alte Land ist historisch unfassbar erfolgreich. Und jetzt sind wir in einer, kommen wir in eine Phase, wo wir einfach ein paar Fundamentalsachen verändern müssen. Und ja, das wird manchen Leuten mal wehtun. Es wird aber auch ganz viele Gewinner geben. Es wird ganz viele, dein Sohn macht alles richtig. Der wird niemals keinen Job bekommen. Ja, er wird sich den Job aussuchen können, regelmäßigst. Ja, und er wird Arbeitgeber haben, die in seine weitere Ausbildung investieren und. Also es wird ja auch ganz viele Gewinner geben, so wie es das für historisch ja immer gab. Das ist meine Appellation an, lasst uns nicht nur auf die konzentrieren, die...
Ich bin jetzt kein Fürsprecher, also ich bin kein Fürsprecher, ich sage ja nur, was die Gegebenheiten sind.
Ja.
Also ich bin ja kein Schornstein, ich besitze auch keine Schornsteinfegerfirma.
Nein, wir mögen
Schornsteinfeger. Jeder mag Schornsteinfeger.
So. Sie bringen Glück, oder?
Genau. Wie war das? Ja. Wir haben immer eine Abschlussfrage, lieber Philipp. Da bitten wir um eine Schulnote, sehr gut bis ungenügend. Und in deinem Fall, wenn du auf die ganze Branche schaust, auf deine Branche, wie digitalisiert ist die denn? Ich meine, ihr seid toll, habe ich gehört. Aber wenn du jetzt mal die ganze Branche so anschaust, wie digitalisiert ist das?
Und ich definiere jetzt mal die Branche, all jene, die dezentrale Energielösungen anbieten für Endkunden. Also das ist die Heizung, das ist die PV, das ist die Batterie. Also all das, diese 4 Millionen Anlagen, die dieses Land braucht. Und da gebe ich uns mal als Branche eine 2 bis 2 minus. Denn, und das heften wir uns schon auf die Schulter, wir sind 2013 an den Markt getreten. Vor 2013 hätte ich uns wahrscheinlich eine 5 gegeben. Mhm. Aber wir haben schon auch für ordentlich Digitalisierungseffekte in unserer Industrie gesorgt. Also die digitalen Werkzeuge, die auch die Hersteller erstellt haben für ihre anderen Handwerkskunden, das ist schon substanziell. Und natürlich sind, wie ich es vorhin gesagt habe, diese ganzen Wachstumsfirmen, die vor allen Dingen der PV den Markt, na, dominieren ist noch eins zu groß, aber natürlich sehr, sehr sichtbar auch sind, die sind natürlich genauso oder ähnlich digital wie wir halt. Ne? Und das heißt, auf der PV-Seite bist du da schon gut unterwegs und bei uns in der Wärme eben wir und eben auch viele andere, aber natürlich noch nicht alle. Ne? Das ist schon Generationenthema. Aber in Summe gebe ich uns jetzt 2 bis 2 minus.
Philipp Hauster, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Ich danke euch.
Audio Now.